dem Essen kriegst du dann Durst, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 227. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist es immer eine Blindverkostung und du weißt bestimmt noch, was ich da letzte Woche gebracht habe.
Ja, weil das hast du mir davor auch schon mal gebracht.
Richtig.
Aber in einem anderen Jahrgang und in einer anderen in einem anderen Setting.
Ja. Genau. Ohne Mikros.
Das ist richtig. Wir haben im Glas gehabt Weingut Seehof Riesling Moorstein Alte Reben 2023. Ein sehr schöner Riesling auf der klassischen Seite. Ich habe ihn in die Pfalz gesteckt gleich einmal.
Zu Recht, ja.
Und das ist eigentlich ein großes Kompliment. Ich finde, das ist ein richtig, richtig, richtig schöner Riesling.
Ultimativ.
Also ich meine, 23 war schon sehr, sehr schön und du hast mir ja beim allerersten Mal, wie ich das im Glas gehabt habe, überhaupt 2016 hingestellt, was absolut grandios war.
Richtig.
Und sich herrlich entwickelt hat. Das haben wir dieses Jahr im Glas gehabt. Also das Zeug kann sich auch nur dazu richtig schön entwickeln. Das ist natürlich immer quasi nur mal ein Bonus obendrauf.
Ja, voll, so, wenn man das weiß und wenn man das schon mal gereift getrunken hat und über das auch erzählen kann, finde ich schon immer super.
Absolut, aber auch so sehr, sehr schönes Ding gewesen.
Voll.
Und ja, mal wieder ein bisschen was Klassischeres, was natürlich auch cool ist. So ein bisschen Abwechslung zwischendrin.
Voll. Weil wir haben jetzt eh viel so Naturweingötter eigentlich gehabt.
Stimmt, ja,
mehr oder
genau.
Weniger. Und da finde ich das schon auch immer super zu sagen, okay, das ist nicht schwarz-weiß, sondern da gibt es so viel geilen Wein in alle möglichen Stilrichtungen.
Genau.
Von alle möglichen Ideen da draußen. Ja.
Das ist richtig. In allen Stilistiken kannst du immer wieder richtig, richtig schöne Sachen finden. Und wir haben ja schon diskutiert, der Seehof fliegt ja wirklich komplett unterm Radar.
Richtig.
Wir haben allerdings dann unter unsere Instagram-Postings ein paar Kommentare gekriegt, wo man gesehen hat, okay, passt, es gibt aber ein paar ganz fixe Fans, die den halt komplett feiern. Und das, finde ich, war auch wieder richtig cool zu sehen.
Das war richtig cool zum Singen. Das bestätigt auch sehr diese Aussagen von Florian quasi, der erzählt hat, dass sie quasi auch einer Umsatz und ihre Kunden quasi so ein bisschen aufteilen auf 30%, die wirklich Privatkundinnen und Kunden sind. Und das ja schon ein relativ großer Bereich ist, vor allem weil es ja eben in Rheinhessen keinen Tourismus in dem Sinn gibt und nichts, wo du sagst, da fährst du jetzt schnell mal hin. Und trotzdem hat er so einen argen Privatkundenstamm. Das hat sich, finde ich, voll bestätigt in die Nachrichten, was wir gekriegt haben dazu und in die Kommentare. Da gibt es einfach Leute, die sagen, ja, wir wissen, das ist ein Geheimtipp, aber wir kennen das schon und wir finden es richtig geil.
Genau, es war richtig witzig.
Und noch ein kurzes Add-on dazu quasi oder eine kurze weiter erzählte Geschichte von dieser Folge. Ich habe den Wein natürlich dann, weil wir uns kennt, wir verkosten ja immer ein Glasl und dann haben wir die Flaschen und wenn es uns gelingt, wird die natürlich auch noch weiter getrunken und in einem schönen Setting weiter getrunken. Und ich habe die Flaschen dann zu einer guten Freundin mitgenommen. Aber halt erst knapp 10 Tage später, weil davor keine Zeit gehabt, also quasi vor wenigen Tagen jetzt. Weil wir nehmen ja die Folge ein bisschen zeitversetzt auf, also nicht, dass ich denke, ha, wie geht das, es war doch erst vor einer Woche. Und die Flaschen hat gestreut ohne Ende.
Echt?
Also das habe ich auch cool gefunden, weil es gelingt ja auch nicht immer, dass du sagst, du hast die Flaschen dann so lang, dass du wirklich das bis zum Ende der Lebensdauer quasi verfolgen kannst, wie es entwickelt. Das hat gestreut wie eins. Also das ist da gestanden.
Sehr cool.
Vollkommen geil, ja. So, weiter geht's.
Weiter geht's.
Du hast was mitgebracht und es ist ein strahlend klares, helles, silbriges Gelb.
Genau.
Also es ist relativ hell.
Ja, es ist relativ hell.
Huh. Und es kommt einiges mir entgegen hier. Es kommt mir einiges an Reduktion hier entgegen.
Mhm.
Aber schöne Kräutrigkeit, also richtig schön offene Reduktion, nicht dieses ganz arg flintige Tiefe, sondern eher erhebend.
Wir sind auch nicht auf der Popcorn-Reduktion.
Nein.
Wir sind auf der Kräuterreduktion.
Ja, vielleicht so ein bisschen Senfkörner oder so,
ja,
fein.
Genau.
So ein bisschen, ja, Dille finde ich jetzt eigentlich nicht, aber eher so wirklich in die Senfkörner-Richtung.
Ja, genau.
Also ein bisschen was Weiß-Florales dazu, also das ist alles, finde ich, eigentlich sehr, wie ich schon gesagt habe, sehr hell in der Nase jetzt im ersten Moment.
Was da natürlich auch komplett hell ist in der Nase, ist der Kalkmehl-Presel.
Ja, das ist sofort da, ja.
Richtig, also ich finde, das ist das Erste, was da ist, gemeinsam mit diesem weißen Blütenthema und gemeinsam mit diesem reduktiven Kräuterthema.
Sehr, sehr schön und wirklich sehr fein die Nase, obwohl sie so präsent ist.
Aber ultra fein.
Aber urfein, ja. Alles sehr, sehr zart, drunter so ein bisschen ein Anklang an so ein bisschen einer gelben Frucht, aber das auch wieder sehr zurückhaltend eigentlich. Je mehr man einricht, desto saftiger wird die Frucht, finde ich.
Ich bin da wieder bei so saftigen Birnen im Thema.
Ja, gefällt mir gut. So ein bisschen eine reifere Birne quasi, weil sonst so eine ganz unreife oder ganz am Beginn der reife Birne
saftig.
Ist.
Saftig.
Genau,
saftig.
Ist nicht saftig, ja, richtig. Ist also ein bisschen abgelegen halt einfach. Ja, schön. Also ein bisschen, wenn es so in so ein, vielleicht kenntest du auch nicht andere, so bei der Oma vielleicht, wenn du in diesen alten Starkhöhler reingehst, wo die Äpfel und die Birnen aufgelegt sind, so ein bisschen in diese Richtung, wo du so ein bisschen diesen Vibe kriegst, die lingern da, die trocknen da ein bisschen vor sich hin und reifen dann ein bisschen weiter.
Also ich finde wirklich, wie wenn es so eine Marktbirne, die gerade perfekt reif ist, schößt. Genau so.
Ja, finde ich auch sehr gut.
Und fragst halt mich nicht, wieso eine Marktbirne, das ist einfach meine Assoziation.
Ja, halt
eine Birne halt.
Was man in der Stadt halt kriegt, aber in gut.
In gut, genau.
Genau, das Beste, was
sie
wir kriegen.
Vom Bauernmarkt.
Genau, das Beste, was wir kriegen, ist halt der Bauernmarkt. Wir kriegen halt sonst keine Birnen, keine Geschenke.
So ist es.
Aber alles super fresh insgesamt. Schreit richtig Trinkfluss, schreit Säure und schreit let's go. Boah, es hat eine Megasäure. Richtig schön. Es hat nur eine ganz, ganz feine Rundung. Mhm. Es hat einen ganz, ganz leichten Schmelz, aber wirklich nur ganz leicht, finde ich.
Minimal, ja.
Die Reduktion zieht sich vollgas durch. Also das ist schon komplett durchgängig mit der Nase auch. Insgesamt finde ich es sehr harmonisch, was ich da jetzt rieche, was ich erwarten kann, was ich am Gaumen kriege, plus vielleicht einen dicken mehr Säure sogar, als ich erwartet hätte. Kriegst schon einmal einen extra Boost. Sau lang. Und wirklich, es bleibt in sich eigentlich, es verändert sich fast gar nicht. Du hast am Anfang so ein bisschen mehr Saft und dann zieht sich dieses kräutrige, würzige, reduktive, was finde ich viel mehr noch in dieses Senfkörner-Thema geht als in der Nase.
Genau.
Das zieht sich nach hinten komplett durch. Das bleibt und bleibt und bleibt und geht keinen Millimeter links oder rechts. Geil.
Es hat nur eine richtige Spannung drinnen natürlich.
Vollgas.
Du hast
das kann nicht alt sein.
Genau, auf Basis von dem Tannin und so weiter, das merkst du halt, das kann nicht alt sein. Du hast doch hinten hin schon so ein schönes Tannin, aber das ist relativ gleichmäßig, das fängt nicht erst hinten an, sondern es zieht sich schön von vorne bis hinten.
Ja, und das ist schon fein.
Sehr, also, sehr fein, aber es spannt halt noch. Also es hat noch dieses Jugendliche.
Es spannt, aber das ist auch wieder so eine Tanninstruktur bei Weißwein, die uns auffällt, weil wir halt in die Tiefe verkosten.
Richtig.
Wenn du das trinkst, denkst du einfach nur, geil, wie viel Säure hat das und wie frisch kommt
Stimmt.
das daher.
Ja.
Natürlich hilft da diese leichte Struktur. Sehr, sehr schön. Auch diese Saftigkeit dieser Birne bleibt eigentlich bis zum Schluss auch präsent. Halt immer umrandet von diesem ganzen Senfkörner-Gewürzthema.
Ich finde, die Säure kickt dann hinten drin schon nochmal ordentlich.
Ja, hinten kickt Säure nochmal extra, ja.
Und das macht halt nochmal so viel Trinkfluss.
Na, komplett, ja. Speichelfluss ohne Ende, du willst den nächsten Schluck nehmen. Mhm. Und gleichzeitig will ich aber auch noch eine Stunde drauf riechen.
Mhm, ja.
Sehr, sehr schön gemacht.
Ja. Länger hast du ja schon gesagt. Ist wirklich ordentlich. Also das bleibt da sehr, sehr, sehr lang am Gaumen. Und einer sehr schönen, kompakten Art. Also ich finde, es wird hinten fast ein bisschen zitrisch noch.
Ja, es wird zitrisch.
Und das bleibt.
Hinten. Es wird salziger hinten vor allem.
Ja, genau.
Also hat richtig, richtig Salzigkeit da hinten dran.
Ja.
Am Anfang ein bisschen mehr eben dieses Birnenreif. Aber wie ich vorher schon versucht habe zu erklären, ist immer so schwierig. Aber ich finde, das verändert sich nicht wahnsinnig viel von dem, mache ich es mir erst Wein, der ist am Gaumen zuerst so komplett ausfüllend und ausladend und dann zieht sich das zusammen. Oder halt auch nicht.
Genau.
Gibt's natürlich auch. Aber das, finde ich, bleibt sehr präzise, wobei ich nicht sagen würde, das ist ein Strahl, weil das ist schon ein bisschen mehr da.
Ja,
aber
es hat
es bleibt
kleinen Schmelz.
Extrem gleichförmig.
Mhm, ja.
Das finde ich richtig cool.
Ja,
aber weil mache es mir erst hinten dann nur mehr halt Säure.
Ja.
Und die kickt schon einmal, aber das ist nicht das Einzige.
Genau.
Sondern du hast trotzdem diese Reduktion, die da weiterfährt.
Ich finde, präzise passt ganz gut. Ich finde, darunter kann man sich ein bisschen was vorstellen.
Ja.
So vom Feeling her, am Gaumen her.
Also grundsätzlich würde ich per se in Richtung einer Burgunder-Rebsorte gehen damit. Die Frage ist es aufgelegt Chardonnay oder ist es doch sowas wie Pinot Blanc oder Weißburgunder. Könnte ich mir auch vorstellen von dem, wie sie das sagt. Mhm. Aber ich würde per se eher in Richtung Chardonnay tendieren.
Ja, verstehe. Also dieses Pinot Blanc-Thema verstehe ich grundsätzlich auch ganz mhm. gut. Es hat zwar nichts von diesem nussig plus Zurückhaltung,
Marker, ja,
ganz
voll.
Genau. Oder halt dieses nur weiße Blüten, und
aber
sonst sehr wenig.
Es ist trotzdem so präzise und ruhig in sich, was ich von schönem Pinot Blanc oder Weißburgunder schon auch ja. kenne hin und wieder, ja, wenn das cool. wirklich in den richtigen Händen ist. Und du hast halt diese klare Kalkigkeit. Das heißt, das ist schon was Boden sehr gut transportiert.
Ja, genau.
Deswegen diese Richtung.
Verstehe.
Aber das heißt, es ist weder noch.
Es ist tatsächlich weder noch. Wo würdest du es denn hindurren, also vom Gefühl
her? Ja, das habe ich auch schon überlegt. Also, was mich grundsätzlich so ein bisschen triggert, ist, könnte in Richtung New Wave Deutschland gehen oder ja. Frankreich,
ja, genau.
was halt immer auch sehr nahe beieinander ist, finde ich.
Finde ich auch, ja.
Dieser Stil, den man in jüngeren deutschen Gefilden macht, der ist schon frankophil,
ja.
ohne jetzt zu sagen, das ist so ultimativ Frankreich, weil ich finde per se, das ist jetzt auch nicht ultra klassisch Frankreich, weil es dafür einfach zu viel…
Es ist, genau, es ist zumindest nicht aufgelegt, das genau. muss jetzt da irgendwas also, ganz Spezifisches sein.
Wann dann muss es irgend sowas sein wie irgendwer, der ultra fein im Burgund arbeitet oder so, aber halt auch wieder eher ein modernerer Stil im Sinne von sehr sein lassen, wenig Holzeinsatz, nur um ein bisschen Rundung zu geben,
ja.
gebrauchtes Holz, nichts Neues und that's it.
Mhm.
Und halt mit dieser Reduktion spielend, aber halt… Auf Messers schneide, ne?
Es ist ja von der Arbeitsweise ungefertigt, ne? Also Holz, also du hast durchaus ein bisschen ein längeres Vollhefelager,
ja.
Aber du hast natürlich gebrauchtes Holz.
Ja. Ja, das macht Sinn. Okay, das heißt, das ist aber auch weder Deutschland noch Frankreich? Oder ist schon Deutschland?
Ist Deutschland.
Ja, okay. Okay, das war, wie gesagt, mein erster Guess eher so in Richtung Deutschland, Chardonnay, erinnert mich so bisschen an Dicken, an diese Kissinger-Stilistik, so ein bisschen, aber…
Ja, aber nur feiner, finde ich. Also nicht feiner, zurückhaltender.
Zurückhaltender, wollte ich auch gerade sagen. Eher zurückhaltender als wie feiner, weil ich finde, die Kissinger-Stilistik ist auch saufein.
Ja.
Aber die hat trotzdem mehr von allem
genau.
insgesamt. Und das ist nochmal ein bisschen leiser, sagen wir mal so.
Genau.
Aber so, das war so der erste Trigger, den ich im Kopf gehabt habe, so in diese Richtung. Extrem schön gemacht. Ich meine, wenn das jetzt wieder Silvaner ist, dann… Weiß ich auch nicht.
Es ist nicht Silvaner. Okay, ausnahmsweise mal nicht Silvaner.
Okay. Aber es ist nicht Chardonnay, es ist nicht Weißburg und es ist nicht Silvaner, aber es ist aus Deutschland.
Es ist aus Deutschland.
Aber das kann auch nicht Riesling sein.
Das kann nicht Riesling sein. Das geht sich einfach nicht aus.
Aber es ist reinsortig.
Es ist nicht reinsortig.
Ah. Aber ist was von diesen Rebsorten drinnen wenigstens?
Nichts.
Ist viel drinnen?
Nein.
Oh shit. Wie zur Hölle geht denn das
bitte? Es ist saugemein. Vor allem, weil es saugut ist.
Es ist richtig gut, ja.
Du halt schwierig hinkommen kannst. Es ist wirklich fies.
Weil.
Aber es waren genau meine Assoziationen.
Also, ja, ja.
Also ich war auch Richtung Burgunder-Rebsorten gegangen, hätte wahrscheinlich gesagt, am Schluss dann Chardonnay.
Ja.
Und wahrscheinlich war ich auch zwischen vielleicht irgendwer in Frankreich, vielleicht irgendwer in Deutschland. Puh, keine Ahnung. So. Das wäre meine Einordnung gewesen. Aber irgendwer, der halt geil arbeitet und eher newer wave als oldschool.
Ja, und es muss dort eher kühler sein insgesamt,
genau.
weil das ist nicht unreif, aber es ist trotzdem auf der kühleren Seite
es
insgesamt.
Es ist definitiv auf der kühleren Seite, ja. Also auch die Struktur, die Säure und so weiter sagt alles, das kann nicht heiß gewesen ja, sein dort.
Richtig. Also ich bin auch nicht jetzt so weit, dass ich sage, ich wisse, wer oder ich hätte irgendwie eine Assoziation, wer das da jetzt sein könnte, in welche Richtung es geht, das ist eh schon klar. Aber was ist da dann für eine Rebsorte drin? Ich glaube, du musst auflösen tatsächlich.
Ich glaube, ich muss auflösen.
Auf jeden Fall geil. Also.
Ja, das ist, glaube ich, unbestritten.
Ja.
Also, das war alleine auf Basis von dieser Verkostung. Ich mache mal ein bisschen Intro und dann schauen wir.
Mhm.
Okay.
Bin sehr gespannt.
Sehr gut. Wir sind zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit in einer Region, die ich bis vor kurzem absolut nicht am Schirm gehabt habe, nämlich beim Bayerischen Bodensee.
Wirklich?
Ja.
Da geht nochmal sowas.
Ja.
Stark.
Wild, gell?
Aha.
Tatsächlich bin ich durch einen Hörertipp auf diese Folge hingestoßen worden, nachdem ich bei der Folge Nummer 222 zum Seehaldenhof meine Unwissenheit preisgeben habe. Da habe ich gesagt, boah, echt, also diese Region sagt mir quasi gar nichts. Ich habe es jetzt nur natürlich auf Instagram gesehen, aber ich habe nichts davon verkostet bisher. Ich habe da null Ahnung drüber und so weiter und so fort. Und dann haben wir diese Region wunderbar aufgearbeitet. Und dann hat mir der liebe Udo geschrieben und hat gesagt, hey, Bayerischer Bodensee, du musst da bitte den Benny Lanz anschauen. Was der da macht, ist wirklich richtig cool.
Das ist richtig cool, ja.
Und trotz einiger Parallelen zum Simon, ganz was anderes nochmal. Und ich habe mir dann meiner Liste von Weintipps gewidmet und mir ist aufgefallen, dieses Weingut ist uns schon mal empfohlen worden. Beiden. Nämlich vom Thomas Niedermeyer, der in Südtirol mit Piwis arbeitet. Mit dem sprechen wir übrigens in der Folge 204.
Ah, da sind Piwis drin.
Und dann war mir klar, diese Weine muss ich mir jetzt anschauen, weil wenn man das der Thomas Niedermeyer empfiehlt und nur dazu ein Hörer sagt, hey, bitte schau dir das an, der uns beide recht gut kennt, nämlich, dann muss das schon echt eine coole Sache sein. Und ich habe mir die Weine geholt, verkostet, war beeindruckt und jetzt sitzen wir da.
Ja, das ist so stark.
Absolut.
Ich habe natürlich jetzt auch durch meine Recherche rund um den Bayerischen Bodensee natürlich Lanz also irgendwie unter, hey, das musst du auch anschauen.
Genau.
Aber viel tiefer bin ich natürlich nicht reingegangen, weil ich mich halt trotzdem auf die Geschichte vom Seehaltenhof konzentriert habe.
Ja, klar.
Aber es ist halt aufgepoppt im Sinne von, spannend. Das ist auch spannend, das da dann auch irgendwann einmal als nächstes anschauen.
Ja, ich dachte, ich bin jetzt lieber schnell.
Das ist, ja, vollkommen zu Recht, aber also im Leben kommst du nicht drauf, dass das nichts ist, was es nicht gibt quasi.
Wie großartig ist das?
Ist fucking geiler Chardonnay.
So ist es.
Stark.
Und das war eigentlich meine Intention mit dieser Verkostung. Ich habe gewusst, ich stelle das hin und die wird es erstens einmal taugen.
Ja, sicher.
Und zweitens einmal haust sicher auf dieses ganze Burgunder-Thema drauf. Was du da im Glasl hast, ist der Hendenberg 2023 von Benjamin Lanz. Das ist ein Cuvée aus Sauvigny Gris und Johanniter. Und wir, ja, ich meine, geil, oder? Wir reden nachher nochmal ganz im Detail über den Wein, aber jetzt reden wir mal über den Benjamin, okay?
Bitte.
Du kannst dabei begeistert sein.
Ja, bin ich.
Sehr gut. Der Benjamin wächst am Bayerischen Bodensee auf, eine Region, die hat er so ein bisschen wie das Auenland beschrieben und ich finde, das ist eigentlich sehr, sehr akkurat. Er wächst auf an einem Hof, wo, wie bei vielen anderen Betrieben, halt irgendwann einmal eine Landwirtschaft da war und der Opa halt Kuhhaltung gehabt in dem Fall. Also du hast generell sehr viel Weiden, Kühe dort, du hast relativ viel Landwirtschaft dort, du hast so ein bisschen minimal Weinbau und maximal Obstbau dort. Also das ist aktuell noch immer so ein bisschen die Aufteilung. Und ja, der Opa hat halt nur Milchvieh und Weiden und einen Stall gehabt. Die Eltern von Benjamin haben dann sehr stark auf Obst gesetzt. Der Papa von Benjamin ist auch mit einer super Ausbildung und viel Tatendrang dann zurück an den Hof gekommen, wie er das übernommen hat und ist halt weggegangen von der Tierhaltung wirklich Richtung Obstbau und ist dann aber leider sehr, sehr früh verstorben. Da war der Benjamin 7 Jahre alt und der Papa keine 30. Also sehr, sehr jung, genau. Die Mutter von Benjamin hat dann damals Unterstützung gekriegt von einem Freund vom Papa, den der Papa eben damals an den Hof geholt hat, vom Hannes. Der hat zu dem Zeitpunkt gerade in Geisenheim studiert. Das gibt einmal einen ersten Hint, in welche Richtung es geht.
Genau. Okay, da kommt einmal ein bisschen Wein in die Thematik.
Richtig. Und das Studium hat der dann damals tatsächlich abgebrochen, um, Zitat Benjamin, der Mutter wortwörtlich den Hof zu machen. Die zwei, also am Anfang hat er unterstützt und die zwei haben sich dann auch lieben gelernt. Mhm. Und so ist quasi der Wein dann also ein bisschen mehr in die Familie gekommen. Und so wie die Mutter von Benjamin war der Hannes noch sehr jung noch. Also die waren einfach alle, wie schon gesagt, unter 30, ja, sehr, sehr, sehr jung. Und dementsprechend hat er natürlich auch voll viele Ideen und Tatendrang mitgebracht. Das war ja total super, weil es ist natürlich schwierig, wenn da jetzt der Mann verstirbt und du da alleine bist mit einem 7-jährigen Kind.
Na ne? Ja, klar, vor allem, wenn der Mann irgendwie ja offensichtlich Visionen gehabt hat und da was machen wollte. Und das heißt ja wahrscheinlich, sie hat diese Visionen auch gehabt und dann ist der Partner weg. Und allein ist halt schwierig, ja?
Genau. Aber der Benjamin hat gesagt, der Hannes hat da eben sehr, sehr viel mitgebracht und sehr, sehr viel Interesse und wollte das auch wirklich machen. Und hat so im Benjamin auch viel Zeit gegeben, um zu entscheiden, was er machen will und um ein bisschen rauszukommen, weil eh alle nur so jung waren. Das heißt, der Benjamin hat jetzt nicht den Druck gehabt, dass er da sofort irgendwas übernehmen muss oder so.
Na klar, die wollen es selber noch empfinden. Ja.
Genau, aber das ist halt manchmal so und manchmal hast du dieses, ah okay, dann muss die nächste Generation so bald wie möglich übernehmen. Ja. Also gerade Oldschool.
Gleich mithelfen, damit genau. Wir das größer machen können, besser machen können.
Ja, und das war in dem Fall nicht der Fall. Das war recht positiv eigentlich. Und die Ideen vom Hannes haben sich natürlich nicht nur auf das Thema Obstbau beschränkt. Wie dir das Geisenheim-Studium schon sagt, war das auch so aufs Thema Weinbau ein bisschen ausgeweitet. Und ein kleines Stückel Rebfläche, so mit ungefähr 0,5 Hektar, hat er damals schon in den Betrieb eingebracht und bewirtschaftet. Aber selber daraus Wein machen, das hat sich einfach damals nicht ausgezahlt.
Naja, klar.
Sagen wir so. irgendwann Anfang der 2000er, Ende der 90er, ja. Plus, minus. Nach Schulabschluss und Zivildienst war dem Benjamin dann noch nicht ganz so klar, was er jetzt eigentlich machen will. Als klassisches Bauernkind war es halt immer fad, wenn du daheim sein musst und die anderen sind im Freibad und du musst halt ein bisschen mithelfen und Obst klauen und ein bisschen hackeln. Ne? Und die anderen Kids haben nicht recht viel zum Tun im Sommer. Aber das mit dem Weinbau spezifisch, das hat ihm nicht so schlecht gefallen. Mhm. Und so hat er sich halt damals gedacht, nach dem Zivildienst, ich probiere es jetzt einfach einmal mit der Weinbauausbildung. Das war halt so das, was ihm am nächsten irgendwie gelegen ist.
Ja.
Genau.
Ja.
Und die Ausbildung hat er an zwei kleinen biodynamischen Familienbetrieben in Südbaden gemacht. Du fragst jetzt vielleicht,
warum?
Wieso zwei Biodynbetriebe? Ja. Genau. Tja, der Betrieb von den Eltern von Benjamin ist schon seit 1994 biozertifiziert.
Ah, okay.
Tatendrang, viel wollen, viel da.
Ah,
von Anfang an.
Mh.
Es liegt also quasi in die Gene, sagt der Benjamin. Und die Devise war halt damals, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das heißt, das war schon recht anstrengend, hat er gesagt, so diese ganze Ausbildung. Aber die Arbeit selber hat ihm einfach immer sehr viel Spaß gemacht. Und er hat gesagt, man hat immer eine Aufgabe, man setzt sich selber Ziele und man kann dann auch stolz drauf sein, wenn es funktioniert hat, weil man hat es wirklich selber gemacht, von vorne bis hinten. Das hat einem schon taugt.
Mhm. Ja, das ist schon mal wichtiger.
Genau. Über die Ausbildungszeit hat sich also dann so ein bisschen der Wunsch gefestigt, tatsächlich Winzer zu werden. Und der nächste logische Schritt war für ihn dann auch Geisenheim. Weil daheim war es nicht so, als hätten sie ihn jetzt ganz dringend schon gebraucht. Es ist ja alles noch gut ausgegangen, also hat er studieren gehen können. Und da war er dann so ab 2008, 2009, da bin ich mir nicht selber nicht ganz sicher, wann er jetzt genau angefangen hat, aber Daumen mal Pi, sagen wir jetzt 2008, 2009.
So genau sind wir nicht.
Genau. Gewohnt hat er damals in Wiesbaden, aber wenn er in Geisenheim übernachtet hat, dann in der berüchtigten Pfälzer WG von Nicola und Yvonne Libelli, Thomas Dörr, Jan Hock und Jan Wedele. Wobei übernachten ist ja unter Anführungszeichen zu setzen.
Geschlafen
hat er gar nicht. Im Normalfall ist halt die Erinnerung nicht mehr so groß gewesen an den Abend davor und geschlafen hat er nicht wirklich mehr. Genau das.
Oh weh.
So natürlich viel verkostet, eh klar, machst halt. Aber sie haben halt auch den berühmten Partykeller unter der WG mit dem Wodka-Brunnen ausgestattet. Den es da mindestens 10 Jahre gegeben hat. Der hat lang gehalten. Mittlerweile ist er anscheinend beerdigt. Aber ein Wodka-Brunnen im Bananenkeller. Naja.
Das wird richtig abgegangen sein. Das kann ich mir schon vorstellen.
Tja, ja, auf jeden Fall. Das war so ein bisschen die Partie, in der er unterwegs war. Genau. Aber jetzt genug von den Geisenheimer Eskapaden. Der Benjamin war dann auch noch sehr viel unterwegs während seiner Studienzeit, einfach weil es gut gegangen ist. Eine Lese hat er unter anderem beim Niki Moser von Sepp Moser im Kremstal gemacht. Genau.
Cool.
Das ist übrigens beim Abendessen mit dem Mike Muff während der Prowein entstanden. Im Mike hat er kennt. Und den hat er gefragt, erst, ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hingehen soll. Und der Mike hat gesagt, na, gehst zum Niki, der ist auch da bei der Prowein. Setzen wir uns zusammen, da haben wir Abendessen, Haunschlag drauf und geht schon. Und genauso war es.
Verbindet Folge, was ist das? Mike Move war, glaube ich, Folge 39 oder so.
Ja, genau. Das habe ich gar nicht nachgeschaut.
Die Niki Moser-Folge ist auch schon einige Zeit her. Ist extrem cool.
Ich habe mir gedacht, das muss ich einbringen, diese kleine Story.
Na klar, wenn es da einen kurzen Österreich-Exkurs gibt, brauchen wir das auf jeden Fall.
Natürlich.
Geil.
Das war sehr spannend, hat der Benjamin auf jeden Fall gesagt, weil der Niki einfach sehr tief drinnen ist, auch in diesem ganzen biodynamischen Thema und wirklich gut erklären kann. Also,
ja,
auch das wirklich erklären will und vermitteln will und so weiter. Er hat gesagt, das war viel cooler, dass die Kathi da war und so weiter. Das war einfach lustig. Und das hat ihm recht taugt. Und dann war er noch in Südafrika bei einem Studienkollegen, der damals halt geschaut hat, ob er jetzt wirklich den Wein in Südafrika machen will oder nicht. Das war so ein bisschen an der Kippe stehen für diesen Studienkollegen. Und dann sind sie insgesamt zu viert, also 4 Studienkollegen, da runtergefahren und haben ihm geholfen im ersten Jahr. Da haben wir geschaut, ob es geht oder nicht. Also das war mehr so ein bisschen ein Freundschaftsding.
Ja,
und halt, ja, und nicht dieses, wir müssen da jetzt den besten Wein dieser Welt machen.
Und für einen auch nicht dieses, ich muss da jetzt hin, weil dort lerne ich an dem Weingut, weil die Weine finde ich so geil sein.
Ja, genau.
Also, das ist eine geile Challenge, machen wir und
exakt.
Gehen wir.
Exakt,
okay, cool.
Genau. Und ja, er und die anderen Studienkollegen waren halt am Anfang dann bei der Lese und dann sind sie noch gemeinsam durch Südafrika gefahren, haben sie viel angeschaut und er hat gesagt, das war super.
Das
hat
mir insgesamt super extrem Erfahrung, ja. Aber wenn das gar nicht so viel dann mit dem Winemaking wahrscheinlich im Detail zu tun hat, aber es ist halt eine geile Erfahrung. Super.
Genau. Und einen Abstich hat der Benjamin dann auch noch nach Neuseeland gemacht. Der war bei Saracen. Das ist ein biodynamisches Weingut mit frankophilem Fokus, also Chardonnay, Pinot Noir so ein bisschen, auf rund 160 Hektar. Und das war es auch, was ihn damals interessiert hat, nämlich geht biodyn auch in groß. Und es geht, ja, ist die Antwort. Du bringst dann halt eben Hornkiesel mit 20 Mann auf 20 Gefährten aus und singst zu 20. im Chor quasi am Anfang den hohen Kiesel an. Es ist halt einfach alles ein bisschen wilder, ein bisschen größer und du hast halt größere Gefäße für alles natürlich.
Ja, logisch.
Aber insgesamt geht das schon, hat er gesagt. Das ist halt einfach ja, logistisch vielleicht ein bisschen mehr Aufwand natürlich. Er hat gesagt, die Arbeit dort war wirklich großartig, weil das Weingut war halt damals ein Passion Project von einem Cinematografen aus London. Der hat das zum Spaß gemacht. Mittlerweile ist es anscheinend nicht mehr ganz so lustig, weil mittlerweile ist irgendwie ein bisschen ein Gelddruck da.
Oh.
Aber damals war es anscheinend wirklich so ein bisschen ein Wunderland. Okay. Ja. Also anscheinend hat er einfach die Kamerasettings für Harry Potter damals gemacht und dementsprechend viel Geld gehabt.
Ah ja, na gut. Das wird schon nicht so schlecht gewesen sein,
genau. Sicher. Auf jeden Fall hat er damals einen sehr schönen Ort schaffen wollen, auch für die Menschen, die dort arbeiten und hat halt auch dort Tiere gehabt und dann haben sie halt immer, wenn irgendwo ein Tier geschlachtet worden ist, einfach die besten Fleischstückeln quasi für die Mitarbeiter gehabt und die haben das dann um einen Spottpreis quasi gekriegt und haben eigens angebautes Gemüse gehabt für die Mitarbeiter und so. Also richtig, richtig schön. Ne?
Schon richtig,
und ja. Tolle Atmosphäre anscheinend da. Und einer der höheren Mitarbeiter dort, ich weiß nicht mehr, wer es genau war, aber nicht Kellermeister, irgendwas anderes, irgendwas in die Richtung, war ein riesengroßer Fendt-Fan, also Fendt der Traktor.
Ja.
Und der Benny hat ihm damals relativ viel erzählen können über Fendt-Traktoren, weil die haben auch welche gehabt. Und dann haben sie die zwei sehr, sehr gut verstanden und der hat dem Benny dann seinen gesamten Weinvorrat geschenkt, weil der selber nämlich nichts getrunken hat. Das war so ein richtiger Gesundheitsfreak, hat zwar an einem Weingut gearbeitet, aber hat halt nur gesund gegessen und nichts mehr getrunken. Und jetzt ist der Benny dann da gestanden mit 48 Tagen übrig in Neuseeland und über 100 Flaschen übrig in Neuseeland. Und hat sich ein bisschen überlegt, was er jetzt tun soll. Ich habe vermutet, dass er einen auf Partykeller macht und halt alles aufreißt.
Ja.
Hat er tatsächlich nicht gemacht. Er hat ein bisschen eine sinnvollere Lösung gefunden, wahrscheinlich am Schluss. Er hat nämlich mit ganz vielen anderen Praktikanten, die er kannt hat, da, die in der Gegend rund um und um waren, eine ganze Palette voller Wein vollgemacht und nach Europa geschifft.
Okay.
Sehr, sehr
Ich hätte auch geglaubt, er hat wahrscheinlich jetzt, ich habe jetzt gerade in der Geschichte geglaubt, er wird wahrscheinlich jetzt ein riesiges Tasting mit den ganzen Praktikanten gemacht haben. Aber klar, wenn du halt nur Leute zusammenkriegst, die Paletten per se, das funktioniert ja, weil das wird ja sonst auch gemacht. Ja,
natürlich.
Und die Kosten können nicht so immens sein, wenn du das vollkriegst, geht schon.
Ja, wenn du das teilst mit ein paar Leuten, geht das.
Genau, brauchst halt viel Leute und viel Wein, auch noch zusätzlich zu dem, was er schon gehabt hat.
Aber ja, genau. Aber so hat er eben ein bisschen einen Weinvorrat gleich einmal aufgebaut gehabt. Das war gar nicht so schlecht. Das ist
geil.
Mit sehr viel Wein heimgefahren dann aus Neuseeland.
Na, vor allem, du hast dann wahrscheinlich Sachen, die würdest du selber vielleicht gar nicht kaufen, weil es ganz andere Stilistiken sind, ganz andere Richtungen.
Ja.
Und halt wahrscheinlich auch schon eine gewisse Reife gehabt haben, weil der wird die 100 Flaschen ja auch nicht einen Tag vorher gekauft haben. Ist natürlich schon cool.
Yes. Also er hat da einfach sehr, sehr viel spannende Erfahrungen gesammelt. Und ich habe die ganzen Geschichten so super gefunden, dass ich mir gedacht habe, die bauen jetzt einfach alle da. Das sind herrlich.
Das ist wirklich gut, ja.
Benjamins heutige Frau, damals Freundin, die Christina, war in Neuseeland auch schon dabei und hat einfach am Weingut auch mitgearbeitet. Die haben sie schon sehr früh kennengelernt und waren dann auch zusammen in den USA unterwegs, ein bisschen Napa, ein bisschen Sonoma. Die Christina hat tatsächlich im Ausland studiert in den USA, weil die hat American Studies damals studiert und Erziehungswissenschaften, also was ganz anderes, nichts im Weinbereich. Und der Benny hat sie dann damals aus den USA quasi abgeholt nach diesem Auslandssemester und das Abholen haben sie dann verlängert und waren dann ein bisschen unterwegs. Also dort hat er keine Lese gemacht, aber hat einfach sehr viel gesehen und sich angeschaut. Und das passt auch wieder so ein bisschen zu dieser Nicola Libelli-Runde, weil das sind ja auch alles so kleine Sonoma und Napa und American Wine Friends. Die Christina selber, ich habe gefragt, hat keine Weinbauausbildung gemacht oder was in die Richtung, auch später nicht. Aber sie hat gesagt, die kriegt eh so viel mit, die kommt eh gar nicht aus. Die hat quasi eine Weinbauausbildung ohnehin schon hinter sich.
Naja, sicher, wenn's, ich meine, allein wenn du bei Praktika dabei bist und sonst das, dann nimmst du ja auch extrem viel mit. Also wenn das Interesse da ist, und das ist ja offensichtlich voll da, weil sonst würdest du das ja nicht machen.
Sonst würdest du nicht nach Neuseeland mitfahren,
richtig,
ganz einfach.
Das finde ich schon richtig cool. Vor allem, wenn es einen ganz anderen Background hat, das sagt, ja passt, das schaue ich mir jetzt mit dir an. Schon ein starkes Stück.
Ja, genau.
Aber also ich glaube, da kriegst du viel mit.
Cool. Die ist auch von Anfang an schon immer in diesem Thema sehr, sehr stark drinnen gewesen. Genau.
Ja,
zu der Zeit, dass der Benjamin sich für Geisenheim entschieden hat, war dann auch klar, dass diese Weinbauambitionen am Lanzschen Betrieb in Zukunft steigen würden. Mhm. Also dass da nach Möglichkeit wirklich am Betrieb was passieren sollte und könnte. Und dem Hannes das natürlich sehr taugt hat, dass der Benny da jetzt komplett drin ist.
Na klar,
ist.
Das wollte ich gerade sagen. Dem wird das natürlich voll abgeholt haben.
Sicher. Haben sie Benjamin und Hannes, der Senior, wie er ihn liebevoll nennt, zusammengesetzt und haben gesagt, so, wie tun wir da jetzt? Wie machen wir? Wir haben quasi einen halben Hektar Weinbau, recht viel mehr. Der Rest ist noch immer so ein bisschen Obstbau und andere Landwirtschaft. Wie machen wir da mehr draus? Und auch, was machen wir? Was genau sollte das sein? Also die haben sich das wirklich vorher schon überlegt. Ihnen war klar, sie müssen jetzt neich aussetzen, weil es halt am Bayerischen Bodensee kaum existierende Rebfläche gegeben hat zu dem Zeitpunkt.
Genau. In die 2000er oder 2010er hat es halt irgendwelche 50, 60 Hektar gegeben. Ja, genau. Also da war ja nichts da.
Der Benni hat gesagt, 45 Hektar plus minus zu dem Zeitpunkt. Ja, also absolut gar nichts. Ne? Mhm. Einiges von ihrer Obstbaufläche war natürlich früher mal Wein, also vor die 60er irgendwann einmal. Und dann spätestens in die 60er ist halt dieser große Obstbau-Boom gekommen, da haben sie einfach mehr Geld gekriegt dafür und das Ganze ist dann halt entfernt worden. Man hat halt diese alten Strukturen noch gesehen, also teilweise sind auch so kleine Presshäuser noch gestanden, da wo halt dann jetzt Obst war quasi, aber du hast ja gewusst, das war einmal alles Wein. Sie haben halt überlegen müssen, in welche Richtung gehen sie jetzt? Wie wollen sie das Ganze machen? Wie gehen sie das an? Die Bedingungen am Bayerischen Bodensee sind ja sehr besondere. Die haben dort ja mindestens so viel Niederschlag wie in der Südsteiermark. Ja. Oft einmal einfach 1400 Milliliter pro Jahr. Das ist ja absolut Madness. Ne? Also absolut irre. Gleichzeitig steht dort in der Nähe die ertragreichste PV-Anlage Deutschlands. Also sie haben durchaus auch ordentlich Sonne. Ne? Und der Bodensee dient natürlich als Wärmespeicher. Dann hast du aber wieder alpine Winde. Das heißt, du hast einfach super spezifische Bedingungen. Insgesamt aber ordentlich humid. Also es ist einfach ordentlich feucht und das führt natürlich zu einem sehr hohen Pilz- und Krankheitsdruck. Mhm. Exakt. Und auf dem kleinen Stückel Rebfläche, das der Hannes damals in den Betrieb einbracht hat, ist gestanden Müller-Thurgau und ist gestanden Spätburgunder. Beides Rebsorten, die ein bisschen bitchy sind. Ne?
Ja, ja.
Und den Müller-Thurgau, den hat es damals so hergehauen, dass der Hannes einfach nie ordentliche Trauben zusammengebracht hat. Und der mag aber Müller-Thurgau. Also der hat per se jetzt nichts gegen die Rebsorten gehabt. Er hat nur gesehen, hey, das muss weg, das geht das einfach nicht. Ich kriege da nichts zusammen. Dem Hannes war es auch wichtig, den Pflanzenschutz im Weinbau reduzieren zu können, weil Bio sei und dann einfach so viel wie möglich an Kupfer und Schwefel da draufhauen jedes Jahr. Das wird er einfach nicht. Also das war einfach nicht der Sinn der Sache. Weil ich meine, dann ist es ja am Schluss auch nicht das, was du willst tatsächlich. Und so ist 2003 statt in Müller-Thurgau mit Solaris eine Piwi-Sorte an den Bayerischen Bodensee gewandert. Das heißt, er hat damals schon gesagt, shit, wir brauchen irgendwas ganz anderes. Ich mache das jetzt nicht mit irgendeiner anderen Rebsorten im klassischen Sinne, sondern ich schaue mir jetzt einmal Solaris an.
Du kannst dir einfach Chardonnay auspflanzen. Ne? Hättest du locker machen können.
Hättest locker machen können.
War der viel einfachere Weg unter Anführungszeichen gewesen. Aber das ist natürlich cool, dass du sagst, nein, wir machen das jetzt mit Piwis, okay?
Ja.
Wie hat das funktioniert am Anfang?
Super.
Echt? Mhm. Das ist direkt gegangen. Das hat direkt alles.
Solaris hat funktioniert.
Okay,
das Ding ist halt, er hat halt damals keine eigenen Weine gemacht. Ne? Das waren einfach nur Trauben.
Stimmt, gut,
waren Trauben, die er produziert hat. Das hat gut funktioniert.
Das war ein bisschen mehr Wurst,
Richtig. Dieser Solaris, der war halt dann damals einfach richtungsgebend auch für das spätere Weingut Lanz. So 2008, 2009, also zum Start von der Geisenheimzeit, wo sie sich dann wirklich überlegt haben, was machen wir jetzt da, sind der Hannes und der Benni losgefahren und haben sich einfach angeschaut, welche Rebsorten da wohl auf die Rebflächen am Bayerischen Bodensee passen könnten. Die haben einfach extrem viel verkostet, sind extrem viel mal dumm gefahren, haben alles Mögliche besichtigt und haben sich dann einfach langsam aber sicher und mit sehr viel Experimentierfreude dran gewagt, Sachen euch auszupflanzen. Mhm. Und zwar nur Piwis.
Okay, das ist heißt, die haben vorher gesagt, das ziehen wir jetzt durch, weil das hat mit Solaris funktioniert. Ergo, warum nicht weiter?
Es war für sie wirklich klar, dass am Bayerischen Bodensee mit den Konditionen und so, wie sie arbeiten wollen, das ist, was sie eigentlich machen müssen. Mhm. Also das war klar, dass das nicht der einfachste Weg ist.
Naja, voll, weil ich meine, du kannst ja verkosten, kannst ja viel, aber jetzt Piwis verkosten, wo du sagst, das schmeckt wirklich gut, das ist ja trotzdem immer noch extrem rar, weil da so wenig noch immer damit gemacht wird und so wenig auch die Dauer hat, wo du sagst, da kann ich jetzt irgendwie eine Aussage treffen. Das haben wir mit dem Thomas Niedermeyer auch besprochen.
Yes.
Es gibt ja kaum Betriebe, die das so lang, oder es gibt keine, die das so lang wie die Niedermeyers machen, aber es gibt generell kaum Betriebe, die das über längere Zeitraum schon machen. Und da dann anfangen ist natürlich ein ultimatives Risiko, nicht im Sinne von, Pflanzenschutz, und das ist natürlich super mit den Piwis, aber du weißt ja nicht, was da dann rauskommt.
Mhm.
Das kann cool sein im Sinne von, das ist die beste Rebsorte für biologisch oder biodynamischen Weinbau, aber wenn das am Schluss scheiße schmeckt, bringt mir das ja alles nichts.
Und es ist auch viel Blödsinn dabei gewesen. Also wir gehen das nachher gleich mal ein bisschen im Detail durch, aber es war echt nicht so leicht. 2009 war auf jeden Fall das erste Jahr, wo sie dann wirklich viel auspflanzt haben, viel für See halt, das war rund ein Hektar.
Mhm.
zu dem Zeitpunkt war das dann einfach als Weinbau kein Hobby mehr quasi. Davor ist einfach als Hobby mitgelaufen, dieser halbe Hektar. Ne? Und 2011 war dann das Jahr, wo der Benjamin zurückgekommen ist heim, nach dem Studium in Geisenheim. Und es war das erste Jahr, wo sie selber Wein in Flaschen abgefüllt haben. Also das war dann das allererste Jahr, wo wirklich was gegangen ist. Davor sind die Trauben einfach an den Bruder vom Hannes gegangen, der hat selber ein Weingut gehabt und hat selber Trauben verarbeitet. Und die sind einfach immer dort gelandet. Mhm. Also davor haben sie einfach nur bewirtschaftet, aber nicht abgefüllt. 2011 war dann das allererste, wo sie halt wirklich das Weingut Lanz quasi gegründet haben. Und ab 12 ist dann so richtig losgegangen. Pro Jahr haben Benjamin und Hannes rund einen halben bis einen Hektar pro Jahr gesetzt. Also wirklich jedes Jahr.
Ja, wirklich so viel jedes Jahr. Okay, cool.
Und gleichzeitig eben den Betrieb immer mehr Richtung Weinbau umgewandelt. Und wie angekündigt, haben die Peewees da halt einfach die entscheidende Rolle gespielt. Nicht alle Sorten, die sie zu Beginn gesetzt haben, haben tatsächlich funktioniert wie gedacht. Also sowas wie der Cabernet Blanc hat halt einmal wieder gehen müssen.
Ja.
Weil den haben sie zum Beispiel in der, ich glaube in der Südpfalz, ich glaube das war in der Südpfalz, haben sie noch gesehen, haben sie gedacht, das schaut super aus, dann haben sie noch am Bayerischen Bodensee gepflanzt, dann war das ein Unkraut, das einfach nur Blätter gemacht hat und keine Trauben. Dann haben sie gesagt, okay, na gut, lieber nicht.
Hoppala.
Das ist die falsche Art von Wachstum hier. Und sowas musst du dann halt wieder entfernen. Und am Anfang wollten sie das eigentlich umveredeln, aber das hat nicht ordentlich funktioniert. Mhm. Auch das ist halt was. Piwi-Rebsorten umveredeln, zum Beispiel, sie wollten das Richtung Sauvignon Gris umveredeln.
Ja.
Aber das Problem ist halt, Sauvignon Gris hat mittelgutes Wachstum bei den mittleren Augen und richtig gutes Wachstum bei den oberen Augen.
Mhm.
Das heißt, von der Umveredelung her haben einfach die Umveredler nicht das Wachstum garantieren können, das sie haben wollten und haben das 2 Jahre in Folge nicht gemacht und haben gesagt, okay, da muss der Cabernet Blanc wieder raus. Es geht einfach nicht anders.
Wir verlieren zwar jetzt quasi ein bisschen Zeit, blöd gesagt, an Rebalter, aber was soll ich tun, ne?
Na eben, und das haben sie in Kauf genommen.
Mhm.
Das war ihnen klar. Also du merkst schon, da war von Anfang an richtig viel Anspruch dahinter.
Ja, ja. Und richtig viel Überlegung.
Richtig viel Überlegung dahinter. Rebsorten wie Sauvignon Gris und Johannita und Cabertin im roten Bereich haben sie dafür richtig gut entwickelt und die haben dann bleiben dürfen. Also sie haben da wirklich sehr konsequent einfach wieder ausgesiebt. Und Solaris zum Beispiel steht noch immer, aber der kommt eher in den Einstiegswein ein als sonst woanders, weil das ist halt trotzdem, was weiß ich, Solaris kann halt einmal sehr plakativ sein.
Genau,
exakt. Und ich meine, Bayerischer Bodensee, da ist eh der große Vorteil, dass es gar nicht so fett wird.
Nein.
Aber es ist trotzdem halt sehr auf der... Es
ja,
kann sie auf der aromatischen Seite sein und so weiter. Es ist schwieriger, also vielleicht, wenn er einfach mehr Alter kriegt, dass er sich ein bisschen beruhigt.
Mhm.
Aber relativ wichtig für sie war von Anfang an halt Rebsorten zu finden, die den Boden transportieren können. Und ich finde es beeindruckend, wie sie das gemacht haben.
Na, absolut. Aber das ist ja genau das, was alle anderen Winzerinnen und Winzer auch versuchen.
Ja.
Aber mit Peewees schaffen es halt, also probieren es halt ganz wenige,
ja,
weil es halt auch kaum wer schafft, aber das zeigt wieder mal Bullshit.
Mhm.
Geht schon, du musst dich halt nur drüber trauen und das halt genau so angehen. Und am Schluss ist es ja genau das, es machen halt wenig Leute, ergo gibt es wenig, das geil schmeckt, ergo glauben die Leute, das liegt an die Peewees. Nein, es liegt nicht an die Peewees, es liegt einfach nur daran, dass das halt zu wenig Leute in der Spitze betreiben, wie es mit anderen Rebsorten gemacht wird.
Richtig.
Die, bei denen es halt Jahrhunderte alte Erzeugnisse gibt, wo man sehen kann, okay, das funktioniert, ja.
Ja.
Ist halt mehr Risiko, weil du das nicht weißt, was rauskommt.
So ist es. Ich meine, plus du hast halt wieder dieses Thema der Peewee-Versuche. Mhm. Also für Winzerinnen und Winzer probieren das halt so ein bisschen.
Ja, und das geht das halt nicht.
Irgendwo hin.
Ja, und schauen halt einmal ein halbes Jahr und dann sagen sie,
genau.
Puh,
und geben
das
dem
schaut
nicht
schon
Zeit.
Schwierig aus. Ja, super.
Exakt.
Ist eh cool. Oder dann schmeißt du es halt in irgendeine Cuvée rein und sagst, ja, für das reicht's, aber beschäftigst dich nicht weiter damit.
Ja.
Wenn du dich mit Chardonnay so ins Detail beschäftigst, dass du sagst, ich will alles drüber wissen und ich will ganz genau und bla bla, dann musst du es halt mit Peewees genauso machen, sonst geht's nicht.
Hm. Wobei für einen Benni, ich glaube, das habe ich nachher eh nochmal ein bisschen in der Geschichte verpackt, aber für einen Benni ist es nicht so essentiell, was es jetzt für Rebsorten ist.
Ja.
Es muss einfach insgesamt dann, deswegen sind auch 2 Rebsorten in diesem Wein drinnen, es muss einfach insgesamt der Boden transportiert werden können. Es muss einfach insgesamt der Ort transportiert werden können. Das ist das Ziel, der Ort. Und nicht, was das jetzt für eine Rebsorte ist. Das ist ja gar nicht so wichtig, solange es eben dieses pilzwiderstandsfähige Thema abdeckt. Ja?
Ja.
Aber es ist ja jetzt wurscht, ob das jetzt ein Solaris ist, der das kann, oder ein Sauvignon Gris ist, oder ein Johanniter ist. Das ist ja komplett egal. Hauptsache, das funktioniert so.
Mhm.
Und Hauptsache, er kann damit arbeiten.
Ja, und das ist ja im Endeffekt, also das ist ja der Terroir-Gedanke. Das
exakt.
Ist ja der Gedanke im Kern ist ja keiner, der sagt, ja, aber du darfst das nur mit einer Rebsorte machen. Das ist ja Blödsinn.
So ist es.
Also wenn du das schaffst, dass du diesen Ausdruck der Region, des Jahrgangs, des Klimas, des Bodens, des Winzers, der Winzerin alles verpacken kannst in einen Wein, dann ist es das. Ob das jetzt der Solaris, Chardonnay oder beides zusammen ist, ist wurscht.
Yep.
Stark.
Richtig stark. Wir reden gerne ein bisschen mehr über Piwis, nur damit du dich auskennst von der Fläche her. Insgesamt hat sich flächentechnisch beim Betrieb jetzt nicht so viel verändert. Das ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden in den letzten 3 Jahren. Halt immer weniger Obstbau und immer mehr Weinbau. Ja. Das hat sich einfach ausgetauscht quasi, immer mehr Rebfläche. Aktuell sind wir bei rund 8 Hektar, die heute im Ertrag sind. Mhm. Dazu kommen aber in den nächsten Jahren noch mehr. Es werden dann ungefähr um die 10 Hektar sein, laut aktuellem Stand. Aber natürlich ist der Wunsch schon nur ein bisschen mehr zu bekommen. Mhm. Aber das geht halt gut, das lässt sich sehr gut bewirtschaften, so als Familienbetrieb.
Ja, macht auch Sinn mit der Erzählung, was wir vorher gehabt haben, mit dem
halben Hektar bis ein Hektar.
Ja, genau. Das geht sich halt im Kopf dann auch für mich aus.
Exakt, ganz Sinn. Genau.
Cool.
Aber es ist halt schon sehr, sehr anstrengend, weil du hast halt immer irgendwas zwischen einem Viertel und einem Drittel der Rebfläche, die einfach bewirtschaftet werden müssen, wo du einhackelst, wo aber noch nichts rauskommt.
Ja.
Es ist richtig, richtig, richtig anstrengend und finanziell auch gar nicht so easy, glaube ich.
Na klar, es musst du alles irgendwie abfedern.
Ja, genau. Also, ganz ehrlich, größter Respekt. Wirklich.
Sowieso. Hm.
Aber reden wir mal über die Essenz des Ganzen. Wieso Piwis, wieso dieser Weg? Für den Benjamin war es immer ganz klar, dass die Bewirtschaftung biologisch essentiell ist. Mhm. Es muss biologisch-organische Bewirtschaftung sein. Er ist auf einem Biohof aufgewachsen, das war ihm wirklich in die Wiege gelegt und der bayerische Bodensee mit seinem Klima macht den biologischen Weinbau schwer.
So schwer.
Relativ klar so zu sehen. Und vor allem schwer, wenn man nur dazu den Pflanzenschutz so stark wie möglich reduzieren möchte. Ne? Und da haben wir jetzt den Knackpunkt, den ich mit Benjamin sehr ausgiebig diskutiert habe. Er hat gesagt, wir werden es eigentlich nicht schaffen mit den klassischen Rebsorten zum Green Deal. Also Deutschland hat ja diesen Green Deal aufgesetzt für 2030 zum Thema Reduktion der CO2-Ausstöße, zum Klimaschutz. Und der soll 2030 in Kraft treten. Und er hat gesagt, mit den klassischen Rebsorten wird das im Weinbau nicht möglich sein. Punkt. Mhm. Das heißt, das wird ein Gesetz sein, das wird ausgekaut, bevor es überhaupt in Kraft tritt, weil sie es nicht schaffen werden,
weil es nicht ausgehen.
Ganz genau, es wird einfach schlichtweg nicht möglich sein, dass man diese Punkte erfüllt.
Mhm. Weil du einfach zu viele Durchfahrten dann hast und dann
geht nicht, zu
viel CO2-Ausstoß, ja. weil du einfach halt gerade in Regionen, wo halt dann der Pilzdruck hoch ist, musst halt dauernd durchfahren, weil das halt mit jedem Regen wieder runtergewaschen wird.
Ja, so ist es. Er sagt, der Weinbau muss sich bewegen, wenn er die Öko-Geschichte, die er jetzt schon erzählt, tatsächlich erleben will. Er sagt, wir sind alle grün und bio.
Ja, ja,
alles wunderschön, die Geschichte.
Wir arbeiten alle biologisch.
Ganz genau.
Können wir alle machen. Erfindet man noch drin.
Exakt, aber das funktioniert auf längere Sicht so einfach nicht. Und der Benjamin hat gesagt, er fragen öfter mal Agenturen, hey, willst du nicht vielleicht die eine oder andere klassische Rebsorte auspflanzen statt die Piwis? Das darf so gut gehen, das darf so gut funktionieren, das könnte man voll gut verkaufen. Mach das doch. Und er sagt halt, das kann man richtig gut vermarkten.
Ja.
Und er sagt halt, nein.
Natürlich sagt er nein. Also
er sagt, das ist einfach nicht enkelgerecht. Und das ist so ein bisschen das, woran er sich festhält. So dieses, der hat 3 Kinder,
der
weiß ganz genau, die nächste Generation kommt und die übernächste auch. Mhm. Und wir reden jetzt gar nicht mehr von der nächsten Generation, sondern er sagt, wenn seine Enkel nur leben sollen auf dieser Erde, dann kann er das nicht machen. Mhm. Punkt. Also richtig konsequent durchgedacht das Ganze. Also es kann einfach nicht so funktionieren, wenn man mit klassischen anfälligen Rebsorten in der Breite weiterhin als wichtigste Rebsortenarbeit.
Mhm.
So.
Mhm.
Ja. Er sagt aber, das Ganze hat natürlich eine Einschränkung regionaler Natur. Das heißt, was für ihn da am bayerischen Bodensee gilt und für viele Kolleginnen und Kollegen in Deutschland generell gilt, weil du hast mehrere Gebiete, wo es einfach mehr regnet, das muss weit nicht für alle anderen Weinbaugebiete gelten. Er sagt zum Beispiel, in Neuseeland haben sie keine Peronospora, weil das einfach nicht eingeschleppt worden ist da.
Mhm.
Also das gibt es einfach dort nicht. Die haben einen ganz anderen Krankheitsdruck, die können ganz anders wirtschaften, die können ihre Chardonnays und ihre Pinot Noirs anbauen. Das ist kein Problem.
Ja.
Das funktioniert einfach ganz anders. Oder du hast einfach Regionen, die auf Basis von weniger Humidität, auf Basis von weniger Regen einfach einen ganz anderen bzw. viel weniger vorhandenen Krankheitsdruck haben, gar kein Problem.
Mhm.
Aber wenn du in so einer Region, wie er das machen muss, wirtschaftest, dann musst du sehr, sehr, sehr genau überlegen, ob du das so machen kannst nur in 30 Jahren, 40 Jahren.
Das heißt, du müsstest im Endeffekt sagen, wir schauen sie die Regionen an und sagen dann, wir geben Vorgaben heraus, jetzt einmal weitergedacht, welche Rebsorten wirklich noch zugelassen werden,
gerade jetzt, weil ja. Ich denke mir, wir sind jetzt da in der Spitze des Eisbergs, weil wir da im qualitativ hochwertigsten Bereich sind und halt Wein für Freaks diskutieren.
Ja.
Aber ich muss das ja runterbrechen. Das heißt, dort, wo im Endeffekt das Rebalter nie 10 Jahre übersteigt, weil sobald das 10 Jahre alt ist, tragt es eh nicht mehr so viel.
Genau.
Und dann reißt es wieder raus. Dort müssen die ja zumindest, oder dort müssen die aussetzen, dass sie sagen, so und neu gepflanzt darf halt einfach kein Chardonnay mehr werden.
Genau, oder zumindest prozentuell darf nur mehr so und so viel ja. maximal von einem Betrieb diese und diese Rebsorte oder diese Arten von Rebsorten sein.
Ja, oder
der Rest
neu
muss
Piwis
zumindest. Sein. Zumindest neu gepflanzt.
Weil genau. ich denke mal so,
wenn du ausreißen sagst, würde ich wahrscheinlich auch schwierig finden, aber neu gepflanzt und da, ganz ehrlich, Massenwein ist ja immer neu gepflanzt, wie du gesagt
hast. Deswegen meine ich. Ja. Aber wenn du jetzt sagst, okay, gut, dann entwickle ich mich halt von meinem 100 Hektar Massenweinbetrieb weiter zu einem 7 Hektar Qualitätsweinbetrieb, fair enough, das kannst du ja auch machen, das ist ja auch eine Möglichkeit und lass halt da diese 7 Hektar dann alte Reben stehen. Deswegen meine ich mit dem Neichpflanzen, du darfst halt nur mehr, keine Ahnung, wenn du was neichpflanzt, dann müssen das zu 95% Piwis sein in Regionen, wo es nicht anders geht, irgend sowas.
Ja.
Das war schwierig natürlich umzusetzen, ja, leicht an diesem
natürlich
Küchentisch
dann jeder
gesagt.
An, ganz genau. Natürlich wird dir da jeder anzünden dafür. Das Problem ist halt, wenn du das tatsächlich durchrechnest, aber das Ressourcenverbrauch ist Weinbau versus was Ressourcenverbrauch ist andere Bereiche.
Ja, sagt jeder, da gibt es eben nichts.
Naja, das Problem ist halt, du hast, wie war das, ich habe es leider nicht notiert gehabt, da bin ich mir noch gemeint, du hast 3% Fläche ist Weinbau in Deutschland nur. Mhm. Und ich glaube 10% Ressourcenverbrauch.
Ah, okay, das ist schon
gar nicht
sehr
so
viel Ressourcenverbrauch für das, ja.
Ganz genau, und das ist der Punkt, also das ist einer seiner Punkte gewesen da.
Aber ich finde ja immer diesen Vergleich von, ja, und wie viel Prozent machen wir von dem Gesamten aus und sonst was, es muss sich eh jeder Bereich ändern.
Ja, so ist es.
Da braucht man ja gar nicht anfangen, das zu diskutieren, sondern…
Aber ich kann nicht sagen, nein, mein Bereich nicht, weil der ist nicht so groß.
Ja,
wenn
genau.
das jeder Bereich sagt, dann hast du ein Problem.
Richtig.
Mhm. Genau, also du siehst, das ist einfach ein Thema mit so viel Diskussionsfläche, also ich würde da wirklich gerne den Benjamin am Mikrofon sitzen haben, weil der so tief drinnen ist in diesen Themenbereichen. Das ist extrem spannend.
Das einmal wirklich durchdiskutieren. Sehr gute Idee.
Genau.
Machen wir eine Sonderfolge zum Thema, wie muss sich Weinbau verändern, um das Klima nicht weiter zu belasten.
Um, ganz genau, um einen Weinbaubetrieb enkelgerecht zu machen.
Ja.
So. Genau. Auf jeden Fall hat es für den Benjamin am Bayerischen Bodensee nur eine einzige sinnvolle langfristige Lösung gegeben, nämlich biologisch arbeiten mit standfesten Piwi-Rebsorten und da standfeste Piwi-Rebsorten zu finden, die sich an diesem Ort wohlfühlen und es gleichzeitig vor allem auch schaffen, diesen Ort zu transportieren. Das war eigentlich das absolute Ziel. Und das war die Challenge für die letzten ca. 15 Jahre, seitdem man da wirklich arbeitet. Sauvigny Gris, Johannita und Cabatin sind jetzt schon quasi in der Pyramide vom Einstiegswein bis hin zu den Lagenweinen mit dazwischen Orts- und Gebietsweinen überall vertreten. Die funktionieren einfach extrem gut. Das sind die Hauptrebsorten, die er aktuell hat. Und für die Zukunft hat der Benjamin auch schon Rebsorten gefunden, die Hoffnungsträger sind, weil das habe ich natürlich auch gefragt.
Ja.
Wie geht es weiter? In welche Richtung geht es weiter? Was können wir erwarten? Was funktioniert jetzt schon? Und da hat er wieder eine sehr spannende Geschichte erzählt. Zum Beispiel ist jetzt aktuell einiges an Voltis auspflanzt bei ihm. Ja, genau.
Wie bitte?
Ich habe auch gesagt, nein, noch niemals gehört. Und das ist die erste Piwi-Rebsorte, die jetzt auch in der Champagne für Grand Cuvées zugelassen sind.
Ah, ja gut, das habe ich irgendwo mal gelesen, aber natürlich wieder verdrängt, wie die Kassen hat.
Mhm. Und ich meine, wenn die Franzosen ein Piwi zulassen, wenn die eine Piwi-Rebsorte zulassen für ihren heiligen Champagner, dann weißt irgendwo im Hintergrund brennt der Hut.
Ja.
Es ist ganz einfach. Mhm. Ich meine, aktuell dürfen es nur 5% sein, aber der Benjamin hat gesagt, dass jetzt, wo es zum Auspflanzen anfangen, das wird sich einfach vergrößern.
Naja, sicher, weil dann steigt auch der Druck von den Produzentinnen und Produzenten wiederum, weil wenn die das auspflanzen und sagen, ja passt, jetzt dürfen wir das offiziell verwenden, nehmen mehr Leute, kommt mehr rein, brauchen wir mehr Prozent.
Mhm. Exakt. Und er hat auch, das war ganz spannend, auf der Hochzeit vom Simon, vom Seehaldenhof, mit Michi Groß gesprochen. Der hat jetzt gerade auch Voltis auspflanzt.
Ah.
Also es bewegt sich.
Sehr, sehr spannend.
Da sind wir natürlich auch in einem Gebiet, wo es viel regnet, wo man viel Feuchtigkeitsdruck hat und so weiter. Und ich finde es super, dass man da einfach überlegt und schaut.
Steyrska, Slowenien ist halt auch genauso wieder.
Exakt.
Ist halt trotzdem dasselbe wie die Südsteiermark. Da regnet es halt auch richtig viel. Da brauchst du natürlich auch Alternativen. Ja.
Genau so ist es. Also Voltis darf man jetzt mal so ein bisschen im Blick behalten. Das dürften wirklich auch Rebsorten sein, die für dieses Thema Terroir-Ausdruck sehr, sehr gut geeignet ist. Das ist ja kein Geheimnis mehr, sagt der Benjamin, darfst du ruhig die leider erzählen.
Ja, super. Jetzt haben wir dann wieder 70% plötzlich Voltis und kaum mehr grünen Wörtliner. Mein Gott.
Au weh. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr spannend gefunden, dass es jetzt sogar in der Champagner gelassen ist. Und es gibt mittlerweile sogar, also das dürfte auch relativ aktuell gewesen sein, es sind im Bordeaux jetzt 5 neue Rebsorten zugelassen und 2 davon sind Piwi-Rebsorten. Mhm. Auch da, weil es einfach so viele Klagen gibt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im Weingarten arbeiten und so viel spritzen müssen, dass gesundheitliche Probleme haben. Mhm. Und das ist unter anderem eine Gegenarbeit. Das sind halt lauter so Sachen, die kriegen wir Normalsterblichen einfach nicht mit.
Nee.
Und wenn es dann sowas wieder hörst, dass es halt einfach von offizieller Stelle jetzt zugelassen ist, weil halt irgendwas muss passieren. Und das wird wahrscheinlich eher im Einstiegsbereich landen. Und das wird wahrscheinlich im kleinen Prozentsatz am Anfang sein.
Na ja, sicher.
Aber alleine,
dass sie
im heiligen französischen Weingesetz irgendetwas bewegt, ne? Es ist gar nicht so unspannend.
Was passiert als nächstes? Bewegt sie im österreichischen auch was, oder?
Na, geh.
Zu weit wären wir
doch wahnsinnig. So, bevor wir uns jetzt im Detail dem Wein hier im Glas widmen, müssen wir uns noch ganz kurz das Thema Biodynamie anschauen. Der Benjamin war ja vorrangig bei biodynamischen Weingütern. Daheim bleibt es aber bei der biologischen Bewirtschaftung. Ah. Und das war einfach was mich interessiert hat, was ich noch kurz fragen habe wollen. Grundsätzlich interessiert er sich sehr dafür, sehr ganz klar auf Basis von seiner Laufbahn zu sehen. Er sagt, da ist was dahinter. Das ist schon sehr, sehr spannend vom Konzept her. Aber er sagt, für ihn aktuell funktioniert es nicht. Wieso? Einerseits gibt es viele Menschen in der Branche, mit denen er sich nicht ganz leicht tut, für die einfach von der Ideologie her vielleicht ein bisschen nicht in seine Richtung gehen, weil sich halt schwerer tut mit einer. Es gibt manche Betriebe, die sind zertifiziert und die meinen es gar nicht so ernst, sagt er. Das fördert einen extremer.
Das wissen wir ja alle, ja.
Genau. Zu denen wir halt einfach nicht gehören.
Okay, das heißt, er will da auch bewusst so ein bisschen sich abgrenzen von dem, dass er nicht in diese Ecken gesteckt wird, weil er sich mit ein paar von den Leuten einfach nicht identifizieren kann.
Okay. Nicht nur das, sondern es geht sich für ihn aktuell einfach zeitlich nicht aus, das ordentlich zu machen. Okay. Wir sind da wieder beim Thema ganz oder gar nicht. Das ist eigentlich das Hauptthema hier. Wir sind da wieder beim Thema ganz oder gar nicht. Er würde es entweder wirklich ordentlich und in voller Tragweite angehen und sich wirklich konzentrieren können darauf. Und er würde sich einfach nicht gut fühlen dabei, das jetzt so zu kommunizieren und halt sie irgendwie für die Zertifizierung anzumelden und das halt irgendwie so halb durchzubirgen. Und es geht sie für ihn einfach zeitlich aktuell nicht aus. Also er hat einfach gesagt, das schafft er gerade nicht. Das funktioniert gerade einfach nicht. Das und wenn, dann gescheit.
Ja, ist okay.
Ja. Und jetzt aktuell ist er gerade beim Thema Kellerumbau und Kellervergrößerung, weil natürlich die Betriebsgröße an sich ist relativ ähnlich geblieben.
Mhm.
Also er hat durchaus Verarbeitungsräume und so weiter gehabt, aber Obstbau ist nicht gleich Weinbau. Das heißt, du hast keinen Keller gehabt. Den ersten Keller haben sie dann gebaut schon, aber der war halt danach relativ bald klar natürlich und jetzt dann gerade Keller quasi erweitern, umbauen. Und deswegen muss dieses Thema Biodynamie einfach mal in Warteposition bleiben aktuell. Aber es kann durchaus sein, dass das irgendwann einmal aus der Schublade geholt wird und genauer beleuchtet wird, ob das jetzt vielleicht Sinn macht. Gut, dann reden wir mal über den Entenberg 2023, den wir da im Glasl haben. Das ist der aktuelle Jahrgang, bestehend aus Johanniter und Sauvignon Gris. Was genau die prozentuellen Sätze sind, ist ein bisschen wurscht, sagt der Benjamin. Fair.
Ich meine, wenn er generell sagt, dem ist die Rebsorte eigentlich scheißegal, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, wie viel Prozent von was.
Exakt.
Abgesehen davon, dass man viel zu wenig Sauvignon Gris und Johanniter trinken, dass man das jetzt irgendwie einordnen kann. Das
hilft
mir ja nicht einmal was.
Also Rebsorten spielen hier nicht die Hauptrolle, sondern eben die Lage. Für den Lagenwein Entenberg wird auch nur ein gewisser Zug aus dem rund 0,8 Hektar großen Hangstück ausgelesen. Alte Reben gibt es da natürlich keine, aber der Benjamin schaut schon drauf, dass seine Lagenweine zumindest einmal 8 bis 10 Jahre alte Reben sind. Das ist so das Minimum, wo er sagt, da spürst du schon was von der Lage da drinnen.
Ja.
Und ehrlich gesagt, Case in Point.
Ja, definitiv.
Stimmt schon. Also die Reben sollen sich einfach schon heimisch fühlen auf dem Boden. Die sollen nicht 4 Jahre alt sein und sie denken, ich weiß noch nicht, was ich bin und wer ich bin.
Ja, klar. Ich habe gerade einmal angefangen zu wurzeln.
Ja, genau. Ja. Sollen eben schon ein bisschen tiefer reinwurzeln können. Die jüngeren Reben kommen dann immer in die Gebietsweine. Die ein bisschen öderen kommen schon in die Ortsweine. Und dann die ältesten Reben, wie eben unter anderem am Entenberg, das sind die öderen von die Reben von Benjamin, die sind schon gut 10 Jahre alt. Und da fängt es dann schon langsam an, dass es jetzt wirklich die Rebe schafft, tiefer zu wurzeln, ein bisschen mehr zu transportieren. Und in dem Fall wurzelt sie sich in Gletscherschottereien von einem südlich ausgerichteten Drumlin-Hügel. Mhm. Das wird da bekannt vorkommen.
Drumlins haben wir schon gelernt.
Genau, an dieser Stelle verweise ich nochmal auf die Folge zum Seehaltenhof für alle, die sich da ganz tief in dieses Thema Topologie reingraben wollen, wortwörtlich. Ich hör's das alles da noch einmal. Die meisten von euch werden wahrscheinlich diese Folge gehört haben und haben da so ein bisschen ein Gefühl dafür. Aber wir haben da eben Gletscherschotter, der wirklich geschoben worden ist und der dann quasi in einer Hügelformation, in dem Fall Richtung Süden und Richtung See, ausgerichtet ist. Der Entenberghügel ist übrigens nicht direkt beim See, sondern quasi in der zweiten Reihe, also ein bisschen weiter weg. Dadurch harzt der See nicht mehr ganz so sehr wie ganz vorne dran. Und die Temperaturamplitude ist relativ stark zwischen Tag und Nacht. Das heißt, wir haben einfach gerade im Herbst sehr, sehr kühle Nächte.
Ja.
Und dann aber trotzdem warme Tag und das ist natürlich geil für die Reben. Also das geil für die Trauben, gerade für den Reifeprozess am Schluss. 2023 war der Benjamin mit der gesamten Lese im September fertig. Das ist natürlich viel im Gegensatz zu vor 20 Jahren, wo halt im Oktober angefangen worden ist. Und ja, jetzt ist man halt fertig mit Oktober. Klimawandel ist also sehr, sehr klar spürbar am Bayerischen Bodensee. Das Jahr war insgesamt relativ durchwachsen. Weder ganz so warm wie 2022, nur ganz so kühl wie 2021. Aber insgesamt eher kein Pero-Jahr, eher Oidium-Jahr. Durch seine Piwis war es für ihn eine relativ entspannte Kiste, hat er gesagt.
Das ist halt das Gute an dem
Ja, ganz genau. Es war ein relativ zaches, sehr feuchtes, sehr nasses Erntewetter, hat er gesagt. Also das heißt, rund um ihn haben die Leute echt gerudert, wortwörtlich. Beim Benjamin wird zwar trotzdem 2 bis 3 Mal sortiert, im Normalfall 1 bis 2 Mal im Weingarten und dann einmal am Sortiertisch. Aber es ist halt was ganz anderes als anderswo. Also er hat einfach ganz anderes Rebmaterial. Case in point, im Jahr 2023 ist der Simon vom Seehaltenhof beim Benjamin am Tisch gestanden und hat gesagt, ich komme nie wieder zu euch, die Trauben schauen fütschi aus. Bei 23 hast du halt echt ein paar Winzerinnen und Winzer gehabt, die haben halt ein paar 100 Kilo geerntet statt ein paar 1000, wie normalerweise. Es macht es natürlich nicht leichter, aber... Für ihn, also er spielt halt schon einfach sehr, sehr klar die Vorteile. Ne?
Ja.
2023 ist übrigens das allererste Jahr, in dem Entenberg als offizielle Lagenbezeichnung auf dem Wein stehen darf. Und die Story von dem ist eigentlich eine super schöne symbolische für die Dynamik in diesem Gebiet. Als kleine Winzergruppe haben sie die Bodenseer ja dafür eingesetzt, dass das Gebiet neu gedacht wird und haben sie da gemeinsam mit professioneller Begleitung, hat der Benjamin gesagt, eben auch neue Lagen eintragen lassen.
Ah, okay, das haben sie auch gemacht.
Ja, genau, beziehungsweise bereits bestehende, die Urlagen quasi, die dann einfach weg waren, haben es quasi entweder wieder neu eintragen lassen oder sie haben sich generell neue Lagenbezeichnungen überlegt für diese Bereiche. Und das war tatsächlich möglich, das haben sie geschafft. Gemeinsam als kleines dynamisches Gebiet, die Winzerinnen und Winzer sind insgesamt halt 12, ne?
Voll.
Das ist halt wirklich halt einfach
sehr, ein kleines Grüppchen.
Ja, genau. Aber sie haben es geschafft, offizielle Eintragung von neuen Lagen ab 2023, unter anderem auch am Entenberg. Und da ist er natürlich mega stolz. Also wenn euch irgendwann ältere Weine von Benjamin in die Hände fallen, EB ist der Entenberg. Nur damit ihr euch auskennt. Okay, also 2021 und 2022 gibt es nur EBs. Deswegen, ich habe in 21 auch probiert gehabt und habe mir gedacht, okay, passt, da steht EB und beim anderen steht Entenberg. Müssen wir gleich mal nachfragen, was da los ist.
Ja.
Und ja, 23 war das allererste Jahr, wo das möglich war. Und das ist einfach, Benjamin hat gesagt, das ist so cool, dass, was dieser Zusammenhalt da macht, das ist einfach ein Wahnsinn. Er schätzt es einfach sehr.
Und wieso hast du dich für den 23er entschieden und nicht für den 21er?
21 gefällt mir, 23, ich meine, saugeil.
Okay, ja, also ich bin sehr zufrieden, ich kenne den 21er nicht.
Ja.
Das heißt, da war schon einmal ein Entwicklungsschritt für dich jetzt da.
Ich weiß nicht, ob es der Jahrgang war, ich weiß nicht, ob es einfach der aktuelle Zustand der Weine ist. Der ist natürlich nur sehr jung,
ja, klar.
Ganz klar. Aber ich finde, in dem Glasl streut der.
Ja, ja, streut komplett.
Und das ist, also das war einfach ein Eindruck.
Mhm, cool.
21 funktioniert meiner Meinung nach auch super. 21 Entenberg war tatsächlich der Wein, der mir empfohlen worden ist.
Ja.
Und deswegen habe ich auch nach dem gefragt, den gibt es offiziell nicht mehr. Aber ich habe dann trotzdem geschickt gekriegt. Und 23 hat mir aber insgesamt im Glasl noch mal besser gefallen.
Mhm.
Ist einfach so. Aber 21 ist einfach schon saugut gewesen.
Mhm.
Also der wird jetzt gerade ein bisschen offener. Der kommt jetzt gerade so ein bisschen mehr in eine, nicht aromatische Phase, aber fast in eine so ein bisschen wachsigere Phase rein. Und ich finde der 23er, ich glaube, das ist auch vom Jahrgang her einfach 100% on point.
Also cool.
Richtig, richtig geil. Also ja, es war einfach wirklich eine Geschmacksfrage bei mir.
Ja, na, passt ja gut. Aber haben wir doch, das möchte ich wissen, interessenshalber natürlich diesen Vergleich.
Absolut. Ja, Benjamin sagt auf jeden Fall, Zusammenhalt in der Region richtig, richtig gut zwischen den Winzerinnen und Winzer. Es wird sehr viel gemeinsam verkostet. Es ist sehr, sehr viel ehrliches Sprechen miteinander. Ja, also du stehst da bei den anderen Leuten im Keller und dann fragst du dir mal, was ist denn mit dem Fassel passiert? Mhm. Also ganz ehrlich. Und das ist halt richtig geil, wenn du da so eine junge, dynamische Gruppe hast. Und es wird für einen gemeinsamen Projekten gearbeitet, wie eben das Thema Lagen und so weiter. Das ist halt super cool. Die Region ist halt insgesamt 90 Hektar groß aktuell.
Ja, eben, das ist so klar. Du musst ja, also was hast du denn sonst für eine Chance? Was der deppert, wenn du auf 90 Hektar Gesamtfläche, das ist ja gar nichts.
Ja.
Wenn du da dann auch noch gegeneinander arbeitest.
Ja, eben. Der Vergleich, den mir der Benjamin gegeben hat, das war für mein Hirn nochmal ganz wild. Du hast da 90 Hektar mit 12 Winzerinnen und Winzer. Bürklin Wolf hat 90 Hektar.
Ja.
Das ist ein Weingut in der riesengroßen Pfalz.
Ja.
Und das ist gleich groß wie der Bodensee, also der Bayerische Bodensee. Das vor meinem inneren Auge nochmal zu sehen, war einfach irre.
Und das ist nicht das größte Weingut.
Nein.
Ne? Also 90 Hektar ist schon ein Haufen Heu. So ist es nicht. Ja, ja. Also es ist schon viel. Aber ich meine, da gibt es ja noch ganz andere Kaliber dann, wenn es dann in eine weniger qualitativ hochwertige Welt gehst, dann hast du halt irgendwelche 400, 500, 600 Hektar hinten herumstehen, die wir alle gar nicht kennen, weil wir es auch gar nicht kennen wollen.
Ja, yes, so ist es. Auf jeden Fall grundsätzlich sehr, sehr schönes Gefüge da am Bayerischen Bodensee, so klingt es zumindest. Damit wir den Wein noch schön fertig machen.
Ja.
Most vom Entenberg rund 20 Monate auf der Vollhefe. Zeit ist da generell ein wichtiges Thema. Die 20 Monate sind manchmal 21. Kommt ein bisschen drauf an. Vor allem bei den Lagenweinen, die kriegen immer ein bisschen mehr Zeit. Geschwefelt wird in der Regel bei der Füllung ein bisschen, Spontanvergärung und unfiltriertes Abfüllen ist sowieso klar. Geschwefelt wird aber so, wie es passt und wie es der Wein braucht. Ja. Ne? Nicht zu viel natürlich, aber was er braucht, kriegt er. Punkt. Dadurch, dass es vom alten Obstbaubetrieb noch viel von diesen Kühlräumen gibt, spielt der Benjamin schon ganz gerne ein bisschen mit dem Thema Temperatur bei der Verarbeitung der Trauben. Das heißt, dort einfach die Möglichkeit, dass es schön kühl bleibt, ist natürlich super. Gibt dem Ganzen auch nochmal diese Mega-Freshness.
Ja, sicher.
Und ansonsten ist das Ganze halt sehr straightforward. Ne? Also Trauben werden im Stückfass ausgebaut, außer die Menge ist einmal jetzt klar, dann sind es halt einfach ein paar gebrauchte Barriques, was auch immer gerade sie ausgeht von der Menge her. Im Schnitt gängen aus den Lagen so rund 2,5 bis 3,5.000 Liter aus, pro Hektar. Das ist halt nicht ganz so viel.
Nein.
Und dementsprechend kannst du dir vorstellen, wenn du nur ein Teil, quasi das Filetstück liest vom Entenberg, dann kommen halt ein paar hundert Liter aus.
Ja, sicher. Mehr geht nicht. Ja.
Genau. Insgesamt sind es so um die 35.000 Flaschen, die er aktuell macht. Es wird nur ein bisschen mehr werden. Die Erträge sind generell nicht so super hoch. Es gibt halt Brot- und Butterweine. Das sind so die klassischen Crowdpleaser für die Bodenseefesteln. Das sind bis zu maximal 7.000 Liter pro Hektar. Solaris liefert zum Beispiel ganz gut. Bei Gebietsweinen sind es so zwischen 5.000 und 6.000 Liter. Ortsweine sind immer unter 5.000, irgendwo zwischen 3, 5 und 5 im Normalfall. Mhm. Und dann hast du halt die Lagenweine, wo es natürlich wirklich wenig wird. Und er sagt, gerade wenn die Reben dann so ein bisschen Alter erreichen, so ab 10 Jahren, regulieren sie die auch sehr, sehr gut selber.
Mhm.
Und dann hast du nicht das Problem dieses Überwuchses und so weiter. Und du musst natürlich schon in regenreichen Jahren früh lesen. Also gerade Solaris, weil ansonsten hast du halt riesige Wassertrauben und das musst du halt auch vermeiden. Aber ja, an das gewohnst du natürlich. Also er arbeitet ja nicht erst da zwei Jahre mit dem Gewissen, sondern schon länger.
Trotzdem mit einem anderen Rebmaterial. Ne? Du musst natürlich gewisse Sachen ein bisschen anders angehen und ein bisschen anders drauf schauen. Sehr logisch. Ja.
Yes. Kaufen kann man die Weine beim Benjamin direkt. Schreibt ihm einfach eine E-Mail, der schickt euch die Sachen. 2023 kostet aktuell 40 Euro. Bitte deine Bewertung.
Bevor ich meine Bewertung abgebe, gibt es da keinen Händler in Österreich?
Nein, lauft!
Nein, aber wirklich. Also
wirklich. Das ist ein Thema, das habe ich mir für nachher noch vorbereitet.
Ah ja, okay, Entschuldigung.
Aber ja, nein, passt schon. Aber jetzt ins Mikrofon schreien können, gar kein Problem.
Sehr gut. Insgesamt, das ist mega schöner Wein, ne?
Ja.
Also wenn du das blind in irgendeine geile Burgund, Deutscher Chardonnay, Peak einstößt, dann rennt es da komplett mit und das braucht nicht Vierer, nicht zurück. Das steht da und das steht drinnen. Also ich bin irgendwo bei einer 9,5. Das ist einfach ultimativ guter Wein. Das will ich sofort wieder trinken.
Da bin ich auch.
Mega.
Absolut.
Und was kostet das Ding, hast du gesagt?
40.
Ja gut. Ich meine, das ist ja Preis-Leistung dann. Also
großartig, ja.
Mega.
Das ist richtig.
Das ist ein super Pirat für alles, weil da kommt ja natürlich keiner drauf.
So ist es. Ich bestelle mir jetzt eine Kiste, damit die Piratenweine zur Verfügung
haben. Das kannst du die ganze Zeit machen, weil es einfach so. Na, das ist wirklich stark. Also, ein größtes Kompliment, das ist einfach sau guter Wein.
So ist es.
Cool.
Und das ist das Schöne an diesem Thema Blindverkostungen, das habe ich mit Benjamin natürlich auch diskutiert, dass du das halt einfach, dass du null Voreingenommenheit haben wirst und dementsprechend einfach verkosten kannst, so wie es halt dein Gaumen sagt.
Richtig.
Und er sagt, das ist das Wichtigste. Ist ja, am Schluss ist ihm ein bisschen wurscht, was die Leute jetzt denken von, also ich meine, natürlich ist es ihm nicht wurscht, was Leute denken von Piwis, natürlich würde, dass das Thema besser aufgenommen wird und dass ja vor allem das Thema Verkoster ist ja ganz ein schwieriges.
Mhm.
Also gerade diese Weinbewertungsthemen. Er hat gesagt, du siehst, ob irgendwo blind verkostet worden ist oder ob irgendwo gelesen hat, Piwis.
Nicht logisch.
Weil die Verkostungsunterschiede sind riesengroß.
Naja, wenn ich was offen verkoste, dann spielt immer mit, was ist es, was steht da auf dem Etikett, was habe ich für Vorahnung zu dem Thema, zu dem Weingut, zu dem Winzer, wie sympathisch ist mir die Person, alles.
Yep.
Logisch. Wenn ich das blind koste, kann ich da einfach nur sagen, ja passt, wenn du das neben Kissinger Chardonnay hinstößt, dann wird das beides saugeiler Wein sein.
Yes.
Und du wirst dann sagen, puh, das ist stilistisch relativ nah beieinander, das ist irgendwie ein bisschen feiner und ein bisschen noch einen dicken halt ruhiger, wie wir gesagt haben, und zurückhaltender. Aber am Schluss wirst du sagen, boah, da könnt ihr beide Flaschen sofort austrinken.
Absolut. Ja, also dieses, natürlich ist es ein Ziel für einen Benjamin, da gehe ich jetzt gleich mal Richtung Zukunft, dieses Thema noch ein bisschen mehr zu etablieren und vor allem halt einfach die Leute so ein bisschen dazu zu kriegen, dass Piwi nicht positiv und nicht negativ ist.
Nein.
Sondern Piwi ist einfach, also wenn du so arbeiten willst, dass das Terroir rauskommt, dann kannst du es mit allen Rebsorten machen. Wurscht, was das jetzt ist. Solange es funktioniert für diesen Boden, solange das Ganze funktioniert, solange du das testest, ordentlich behandelst, ernst nimmst, kann das funktionieren. Und du musst halt schauen, was bei dir geht und was bei dir funktioniert. Und du musst halt einfach einmal durch diese ganze Wachstumsphase, weil Piwi, eh klar, ein Thema, wo man sich einarbeiten muss, das ist Sache, natürlich.
Ja, klar, da musst du viel, viel einhackeln. Vorbilder, es gibt kaum wen, der was das alles schon gemacht hat.
Aber für ihn, er sagt, am Schluss ist es trotzdem, also man kann viel über dieses Thema Piwis diskutieren, man soll darüber diskutieren, das ist ihm auch wichtig, aber am Schluss ist es sau wichtig, was da am Ende im Glas landet, was du schmeckst und ob dir das schmeckt, ob das taugt oder nicht. Und da ist jetzt wurscht, ob das Chardonnay ist oder Johanniter oder Sauvignon Gris oder irgendwas dazwischen.
Komplett.
Hauptsache, es ist geil, was da am Schluss im Glas ist und es transportiert den Ort, weil das Mühe halt.
Ganz richtig, ja.
Ja.
Mega.
Deswegen, ja. Piratenweine. Und er sagt, ey, also immer wenn er am Tisch sitzt, ist es ein bisschen gefährlicher, dann haben wir alle immer Angst, dass irgendwo ein Piwi drin ist. Und verkosten halt so extra vorsichtig, damit ich sehr lachen wird. Das kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen. Aber ja, also bezüglich Zukunft habe ich mit dem Benjamin zwei Aspekte besprochen. Zum einen das Thema bayerischer Bodensee selber. Wie schon gesagt, da ist jetzt eben eine Welle an sehr vielen jungen, gut ausgebildeten Winzerinnen mit Bock da und sehr viel Blick nach vorne, die jetzt eben in diesem Generationswechsel in die Betriebe kommen und dadurch macht das Ganze extrem viel Spaß. Benjamin sagt, er ist jetzt ein Alter unter die Jungen und dem taugt das natürlich sehr, was da jetzt alles rund um und um passiert.
Naja, das sicher, ist sehr, das sehr pusht cool. Natürlich selber auch nochmal vor.
Genau. Und für sie selber ist das Ziel halt ganz klar, wie vorher schon gesagt, ein enkelgerechtes Weingut.
Cool.
Darüber hinaus würde er dann schon gerne noch mit anderen Winzerinnen und Winzern die Region einfach schmeckbar machen. Also schon einfach dieses Schritt für Schritt auszufinden, was passt da gut her. Weil sie sind halt noch immer klar. Ne? Das heißt, wir haben da viel Entwicklungsspielraum einfach. Was passt da her? Wie kann man das Ganze interpretieren? Wo ist die Region grandios? Und was kann man da alles ausarbeiten? Das ist eigentlich das Ziel. Wo ist da großer Wein? Für sich selber wünscht er sich durchaus auch ein bisschen mehr Work-Life-Balance. Jetzt ist er dreifacher Papa und er will seine Zeit schon ein bisschen mehr die Kids widmen. Die letzten 15 Jahre war jetzt einfach nur Aufbauarbeit. Ne? Also wirklich einfach eine kackelt.
Viel, ja.
Genau. Und jetzt wird es hoffentlich ein ganz ein kleines bisschen ruhiger, aber wenn er natürlich nur immer mit neuen Piwis herumexperimentiert und schaut. Aber jetzt sind wir halt auf einem Punkt, wo einmal klar ist, okay, passt, diese Sachen funktionieren.
Die funktionieren schon mal, ja.
Super. Und jetzt kann man sich widmen den anderen Sachen, die funktionieren könnten, ohne dass dieser Druck jetzt so immens ist, wie er am Anfang war.
Na klar, du musst nichts mehr neu erfinden.
Ja.
Du kannst, aber du musst nicht. Genau. Am Anfang hast du müssen, weil
es
hat halt nicht keine Vorgabe gegeben, was funktionieren kann.
Exakt.
Du kannst nicht sagen, ja, da hat immer schon
Spätburgunder funktioniert und in Burgund funktioniert das auch gut, deswegen machen wir Spätburgunder oder Chardonnay oder sonst was, sondern du musst halt wirklich sagen, schauen wir mal, keine Ahnung.
So ist es. Org. Umso stärker, dass er sich da durchgebuddelt hat. Was ihm jetzt natürlich schon noch bevorsteht und was auch jetzt einfach ein großes Thema ist, ist es, ein Standing aufzubauen als Piwi-Weinbaubetrieb oder einfach als Weinbaubetrieb und halt da starke Partnerinnen und Partner in Kommunikation und im Vertrieb zu finden. Mhm. Mein Appell, liebe Händlerinnen in Österreich, bitte schaut euch das an. Das ist sau gutes Zeug.
Ja, das ist wirklich gut.
Also, ich meine, klar, Piwi-Weine zu verkaufen, das ist immer aufwendiger und immer mit Erklärungsarbeit verbunden. Mir ist voll und ganz bewusst, dass das nicht einfach ist, aber das Zeug ist einfach großartig. Und für den Benjamin ist es ganz klar der einzig sinnvolle Weg nach vorne. Und ich finde es, also ich finde es extrem beeindruckend, mit welcher Bestimmtheit er diesen Weg geht.
Ja, voll super. Richtig, richtig stark. Mega Wein. Ganz einfach. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die Geschichte natürlich auch großartig. Vor allem, das ist ja wirklich eine Geschichte, die hat eh so schon Schwierigkeiten von Anfang an. Das ist eh alles nicht einfach. Und dann zu sagen, ja passt, wir setzen sie da jetzt daher und überlegen, wie wir das in Zukunft machen und treffen dann Entscheidungen, die eigentlich sagen, ja passt, das ist wahrscheinlich der schwierigere Weg, aber wir wollen das unbedingt. Und so viel Überzeugung, so viel auch irgendwo Kompromisslosigkeit quasi, wir ziehen das jetzt so durch,
ja.
Das ist schon stark.
Finde ich auch.
Und das musst du halt wirklich, musst du halt trauen und musst halt machen und musst halt durchziehen.
Ja.
Aber ich glaube, dass das in der Enkelgerechtheit, wenn wir da bei dieser Begrifflichkeit bleiben, schon sehr schlau ist, weil das ist ja ein riesiger USP.
Yes, 100%.
Heute ist immer noch schwierig, heute ist es schwierig zu verkaufen, wie du richtig sagst, aber langfristig führt kein Weg dran vorbei an dem ganzen Thema.
Exakt.
Das Thema muss größer werden und sobald es muss, ist natürlich geil, wenn du sagen kannst, hey, da schau, meine Reben haben schon mal 15 Jahre Vorsprung. Richtig cool.
So ist es.
Vielen Dank für diese wunderbare Folge und vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Danke auch an den Udo nochmal für diesen Vorschlag. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, wie immer, bitte die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassungen der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.